Diese Folge Almost Daily wird dir präsentiert von Pickup Schoko Hazelnut. Noch 3 Stunden Podcasts in der Warteschlange und du brauchst neue Energie? Schon 20 Stunden Rocket Beans TV geschaut und die Augen werden schwerer und schwerer? Der unwiderstehliche Pickup-Knack macht dich garantiert wieder hellwach. Hol dir den Kick, den du brauchst, um wieder voll durchzustarten mit Pickup Schoko Hazelnut mit cremiger Haselnussfüllung in der Mitte. Den muss man mögen. Und jetzt viel Spaß mit Almost Daily.
Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge Almost Daily. Heute ein All-Star-Cast. Let's go. Es ist wieder Zeit für Almost Daily und ihr seht es hier, was für ein fantastischer Cast. Unglaublich. Heute zugeschaltet. Aus Berlin. Hallo, Katjana.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Ich bin ein bisschen verzögert und im Delay, aber es wird spannend, es wird cool. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, Katjana.
Ich habe schon Hallo gesagt,
aus
oder?
Köln zugeschaltet. Den weiten Weg, endlich mal wieder bei uns zu sehen. Tarkan Bakshi ist bei uns zu Gast. Hallo.
Hello, this is Cologne speaking. Hello, hello. Stimmt gar nicht, ich bin in Bielefeld tatsächlich. Ich bin bei meinen Eltern übers Wochenende.
Du kommst aus Bielefeld?
Ich komme aus Bielefeld, ja. Ralf Rute, ich und Ralf Kabelka, wir sind die einzigen 3 Menschen, die aus Bielefeld kommen.
Du bist der erste Mensch, den ich kenne, der aus Bielefeld kommt tatsächlich.
Aber liegt das an den Menschen aus Bielefeld oder liegt das an dir? Wie viele Menschen kennst du denn?
Naja, ich habe da mal gewohnt, sind ja nein, Quatsch. ja, da reden wir gleich noch drüber, Tarkan. Und natürlich über dein neues Buch. Komm, jetzt.
Ja, das da muss so, ja sein.
Ja, komm, hier zeig's. Da ist es, die Erfindung des Dosenöffners. Tarkan Bakshi hat ein Buch geschrieben, 350 Seiten ungefähr, plus, minus. Ein Roman. Nicht irgendwie eine lustige Kolumnensammlung. Kennt ihr das, wenn der Videorekorder abraucht oder so? Sondern nee, du hast einen Roman geschrieben mit fiktiven Figuren, die Sachen erleben.
Gut, man muss sagen, Kapitel 10 bis 30 sind einfach Schreck 2, die Handlung nacherzählt. Aber sonst ist tatsächlich alles von mir.
Und viele Gutscheine, die letzten 50 Seiten sind Gutscheine zum Ausschneiden.
Ja, und danach die 20 blöd. Seiten frei sind für eigene Notizen, ist da einfach so mal Platz zum selber was hinschreiben.
Ja, das sind die besten und, Bücher mit Notizen am Ende noch so. Ja, doch, das muss ich mir notieren, das schreibe ich mir auf.
Florentin, hallo.
Ja, hey, also, hallo Eddie, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Bei dir zu Hause, ja, das ja, ist ja tatsächlich ist alles bei dir zu Hause.
Ja, alles. Ich musste eine gute Beleuchtung, ja, was?
Ich musste extra noch dem Chauffeur extra Trinkgeld geben, weil es ist immer, der meint immer, oh, da einmal rausfahren zur Gardee-Villa ist immer ein bisschen aufwendiger, aber ich freue mich, dass ich hier bin, hallo.
Ja, aber es ist schön, dass du es geschafft hast, wir haben ja auch schon uns lange nicht mehr gesehen.
Ja, das stimmt. Ja, Tarkan hat nicht so wahnsinnig viel Akkulaufzeit, deswegen müssen wir uns ja, ein bisschen beeilen.
Macht es uns nochmal ganz spannend.
Vielleicht können wir ganz schnell sprechen.
Ja, genau, einfach ganz schnell sprechen. Das macht's sehr, sehr spannend. Das ist wie bei dem Film Speed oder so, wo dann einfach nochmal gesagt wird, so, wenn der unter 40 km/h fährt, geht der Bus in die Luft. Und bei mir ist es so, mein Akku ist eine Wildcard. Es könnte jederzeit, könnte ich weg sein.
Das ist ja, das finde ich gut, dass Tarkan das nochmal betont. Das ist ja ganz wichtig, wenn du zum Beispiel ein Drehbuch schreibst für einen Film. Du brauchst einen Mechanismus, die sogenannte Ticking Clock, dass deine Helden nicht einfach sagen können, ach, wir warten noch mal 3 Tage,
ja,
oder? Wir
nächste warten, Woche oder heute nach Mordor. Mach mir immer keinen Stress froh.
Die 2-3 so Tage.
Ja, genau, dass die nicht einfach sagen, ach, das passt schon. So, du musst immer gucken, dass die Helden immer so jetzt schnell, Zeitdruck. Sonst geht die Welt unter, ja. Zeitdruck. Finde ich gut, dass
und das ist unser, Ticking Clock. Das ist unser, der Ring muss sofort nach Mordor. Das ist unser, der Bus explodiert sonst. Das ist unsere Ticking Clock.
Ich habe jetzt, wo du es sagst, in Herr der Ringe.
Ich habe gerade gemerkt, wir müssen ja alles. Okay.
Was?
Wir müssen das ja.
Katja hat gerade realisiert, dass es rassistische Strukturen beim WDR gibt. Fuck. Ah, stimmt.
Nein, sondern erstmal wird es ganz unangenehm, weil ich bin so verzögert, dass immer, wenn ich einen Gag mache, ihr den nicht hört und deswegen wahrscheinlich nicht lacht. Ich wollte nur sagen, dass wir, weil wir ja unsere Aufnahmen bei GarageBand aufnehmen müssen und ich das auch gemacht habe und wir über Ticking Clock gesprochen haben, mein Ticking Clock ist die ganze Zeit mitgelaufen.
Mein Metronom.
Also ich hab tatsächlich die ganze Zeit.
Ey, dieses Metronom bei GarageBand, das ist jetzt so ein kleiner Insider für alle, die mit GarageBand irgendwas aufnehmen. Was soll das? Und warum ist es per Default an? Das ist doch so ein spezifisches Ding. Mhm. Also es gibt auf der Welt wahrscheinlich 3 Leute, die sagen, ich brauche das Metronom, wenn ich aufnehme, sonst funktioniere ich nicht.
Ja.
Aber das ist wahrscheinlich, weil das in der Regel wirklich gedacht ist für Musik.
Ja, absolut. Ist auch gut, dass sie immer so von Default nicht die Sekundenanzeige an ist, sondern die Taktanzeige. Ja. Sodass nach der Podcast-Aufnahme du sagst, ja, und wie lange haben wir gemacht? Ja, 680 Takte halt, sowas. Klar, natürlich. Da fühlt man sich wie so ein
gute
Musiker.
Gute Podcast-Zeit. So 680 Takte, das ist immer eine gute Zeit.
Ich find's eh gut, wenn Kadjane irgendwann im Gespräch kommentarlos aufsteht und anfängt, am Flügel zu spielen. Einfach so mittendrin, das so ganz gedankenversunken zu spielen.
Ja, Katja ist so verzögert, sie macht gleich Gags über irgendwie Clubhouse oder so.
Apropos Clubhouse.
Jetzt.
Ich überlege gerade, habe ich einen von euch schon mal auf Clubhouse gesehen? Clubhouse.
Nee, ich hab keine Einladung und auch nicht so wirklich. Ich bin noch nicht so ganz hinterher. Ich habe eben eine Stunde gebraucht, um das hier halbwegs ans Laufen zu kriegen. Bis ich Clubhouse verstanden habe, ist das dann schon wieder out. Ich bin bei Wemo gerade, habe ich mir einen Account gemacht. Bei Wemo, falls mir jemand folgen will. Und Teletextseite 776 habe ich mir jetzt gesichert. Also da kann man mich auffinden. Ich hole so langsam auf.
Ich habe gestern Abend, gab es einen spektakulären Raum in Clubhouse, oder was vorgestern Abend, Arafat Abu Chaka plus ungefähr 5, 6 seiner Kumpels oder Familienmitglieder. Dann noch Flair kam kurz rein. Mhm. Aber dann wurde es richtig geil. Dann kamen noch Spiegeljournalisten, ein Bildreporter, die Anwältin von einem von denen. Mhm. Und was war noch? Keine Ahnung. Aber das war schon mal eine sehr interessante Mischung. Und plötzlich von 0 auf 100 hatte dieser Raum irgendwie 4.500 Zuhörer und es ging heiß her.
Ich glaube auch, dass Clubhouse so eine Art Avengers Endgame ist, dass wir mit unserer Plotline am Ende sind und einfach alle Story-Arcs, die aufgebaut wurden über die letzten Jahrzehnte, einfach in diesen Räumen einfach enden irgendwie. So die Thomas Gottschalk-Storyline, irgendwie Hohen und Tiefen, dann jetzt irgendwie die ganze Spiegel-Affäre-Storyline. Das kulminiert alles in diesem einen Clubhouse und das ist dann der letzte Akt und dann ist auch Schluss.
Da wird alles
aufgeklärt. Ja, man merkt auch, dass es der letzte Akt ist, weil noch so Charaktere von vor 3 Staffeln plötzlich wieder auftauchen.
War der nicht tot? So, Leute, ist der nicht tot in dieser radioaktiven...
Ja. JFK im Clubhouse? Warte mal, dann können wir ihn doch einfach fragen.
Ja.
Wo es dann so offensichtlich Richtung Abschied geht. So, ja, ach komm, den Charakter graben wir gerade noch mal aus. Ach ja, Thomas Gottschalk, den gibt's ja.
Ich habe
ein Interview. Ich wurde interviewt bei Clubhouse. Das war das erste Mal, dass ich dabei war. Und es war immer sehr, ist ein bisschen unangenehm, wenn man halt über Comedy sprechen muss, also wenn man erzählen muss, warum etwas witzig ist oder so. Also damit habe ich immer Schwierigkeiten. Und es war so halb Podcast und halb irgendwie auf Clubhouse nebenbei. Und sobald wir mit Clubhouse diskutiert haben, wurde es sofort politisch. Ich glaube, das zieht auch mit sich, dass man halt sofort irgendwie in diese Richtung gehen muss. Wie können wir die Welt ändern und so.
Ja, und wie können wir die Welt ändern? Was hast du gesagt?
Was war die Antwort?
Blackfacing.
Es waren wirklich.
Ach Gott, schon Blackfacing
ist tatsächlich der Weg zum Weltfrieden.
7 Leute haben dann gesagt, also wir müssen alle mehr Hafer essen.
Ja.
Also.
Aber ich finde, es
wurde von der Haferproduktion gesponsert.
Das wird eine gute Runde heute mit.
Ja, ich möchte es auch.
Sollen wir einfach abwechselnd reden?
Mit der Hand nehmen.
Nee, sag.
Ich glaube, ich könnte mich mal kurz verabschieden und wieder reinkommen. Das wäre vielleicht eine Idee.
Nee, das funktioniert nicht.
Naja, nee. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, das schafft mehr Probleme. Wir warten einfach immer.
Ich meine, früher haben die Leute sich Briefe geschrieben. Was müssen das für awkward conversations gewesen sein? Du schreibst einen Brief und 3 Wochen später, sorry, mit dem Krieg gefallen. So, das ist dann einfach.
Ja, vor allem bei Jokes. Ja, wenn einer schreibt einen Brief und du hast einen lustigen Gag und schreibst ihn dann drunter, so wie bei Twitter. Und dann kommt er irgendwie 4 Wochen später wieder zurück und er so, wovon redet der eigentlich?
Ja.
Aber wegen Clubhouse. Nee, was wollte ich denn sagen? Was war denn da? Das ist jetzt so viel mit Delay, dass ich, ich habe eben gerade gesagt, seht ihr das? Ich sehe aus wie Old Shatterhand mit dem. Ich habe keine Ahnung, wer Old Shatterhand ist, stimmt's?
Doch, klar, Etienne, das ist eine aktuelle Referenz. Du bist noch voll im Popkultur-Game. Old Shatterhand.
Ja, Florentin, ich fand's lustig.
Ich fand's lustig.
Du hast doch früher Karl-May-Bücher gelesen.
Na klar, natürlich. Karl-May, Lurichi. Also ich bin da aber total in deiner Zielgruppe drin.
Habe ich das richtig verstanden? Der Mensch, der es lustig fand, ist der Einzige, der bei dir angestellt ist. Das war derjenige, der es lustig fand. Also,
ja, naja, okay. Er ist ja nicht wirklich angestellt.
Nicht? So. Aber Old Shatterhand kenne ich tatsächlich auch noch. Aber ich sehe dein Bild leider nicht, weil wir technisch sowieso versagen.
Du siehst mein Bild nicht?
Ja, ich habe im oberen Ausschnitt, wo eigentlich theoretisch du oder Florentin zu sehen sein sollte, nochmal alle vier Ausschnitte als kleineren Ausschnitt. So Inception-mäßig. Das heißt, ich müsste sehr nah dran.
Jetzt, warte, siehst du es?
Und Shatterhand.
Es funktioniert.
Es funktioniert.
Jetzt kann Katjana uns mal erklären, warum das jetzt lustig war, in einem sehr ernsten und politischen Ton.
Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte, Katjana. Weil ich habe das Gefühl, es gibt doch niemand, also redet mehr über Comedy als Comedians. Also ständig diese, ständig sieht man irgendwelche Leute, die darüber reden, was Comedians machen. Comedians in cars getting coffee. Mhm. Wo die ganze Zeit Comedians von einem Comedian interviewt werden, was das Besondere an Comedy ist.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, jeder Stand-up, gerade in Amerika, die gehen immer regelmäßig in die Podcasts von allen anderen und reden über Comedy. Mhm. Und im Clubhouse gibt's auch einen
You're giving him nothing, Florentin.
Was?
He's giving you nothing, Florentin. He's giving you nothing right now. He's just
Okay, ich halte jetzt die Schnauze. Macht ihr das so? Ihr kennt euch ja schon so gut. Ihr seid ja so toll. Gute Arbeit, Originals. What's about that?
Ja, stimmt schon.
Aber ganz im Ernst, wenn man die Augen schließt, du klingst ein bisschen wie Stefan Tietze.
Ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass Stefan Tietze heute, dann könnten wir über die gute Arbeit, Originals-Zeit sprechen. Aber mit Eddie ist halt
Ich habe ehrlich gesagt einfach nur Angst, dass ich wieder Katja ins Wort falle, weil ich das eben viermal hintereinander gemacht habe, wie so ein Arschloch. Es tut mir sehr, sehr leid.
Tarkan, du hast ein Buch geschrieben. Mit vielen Seiten, mit Buchstaben sind drin und Satzzeichen. Wie ist es, wenn man so ein Buch abgibt zum Lektor und dann kommt er zurück, nämlich ohne H? So ist, wie peinlich ist es, sowas an Lektor zu geben?
Aber nämlich schreibt man mit H.
Gut, das ist
ein Beispiel. Schreibt man nämlich echt mit H? Ist egal, ich bin Katastrophe, was Rechtschreibung angeht. Also wirklich, also ganz unironisch und ganz unspaßig ist es wirklich sehr, sehr unangenehm. Vor allem aber, weil dann so viel Arbeit drauf geht, das rechtschreibmäßig zu überprüfen, dass die inhaltlichen Anmerkungen sehr flach fallen. Und es gab so ungefähr eine Woche vorher, bevor das Buch gedruckt werden sollte, noch 20, 30 Anmerkungen so von wegen, oh Moment, das ist uns gerade aufgefallen. Scheiße, kannst du da nochmal? Und dann wurde es wirklich kurz vorm Druck, habe ich noch vieles geändert, zum Positiven hin. Mhm. Und so ungefähr 2 Minuten vorher, bevor es hieß so, okay, wir machen heute Feierabend und letzte Mail raus, habe ich mir nochmal digital das, was sie mir geschickt haben, angeguckt, wo halt die PDF war, die dann in den Druck geht, und habe gemerkt, irgendwas ist komisch. Irgendwas ist komisch und habe dann gesehen, hier vorne stand Tarkan Bakci, aber an der Seite stand ganz groß Tapkan Bakli. Es war so kurz vor Druck, also ich habe dann angerufen und dann hieß es, ja, keine Angst,
können wir nicht mehr ändern.
Auch schon aufgefallen. Ja, nee, also denen ist es halt wesentlich früher aufgefallen. Ich habe nur eine alte Version bekommen. Und mit der Version habe ich eine Woche gearbeitet und eine Woche lang habe ich gesagt, nee, ist top. Top, das alles super, ja.
Das Bild eingefroren mit dem mit dem Gesichtsausdruck. Das ist ja so traurig. Du kannst du sehen, Tarkan?
Oh Mann.
Katjana ist eingefroren.
Oh, das tut mir so leid. Das ist ein Meme.
Oh nein.
Oh Mann, das tut mir wirklich leid.
Oh Mann. Katjana, komm zurück.
Tarkan hat gerade.
Da müsste man so ein. Da müsste man wie so Todesanzeigen dann von wann bis wann sie im Call war. Und dann so traurige Musik. Naja. Jedenfalls habe ich fast mein Buch an Tapkan Bakli verloren. Mein Erzfeind übrigens. Ich habe sehr viele Urkunden schon, die der mir weggenommen hat. Das ist. Sehr, sehr traurig, leider.
Sag mal, das Buch, hast du das, ich habe ja keine Ahnung vom Bücherschreiben, hast du das wirklich getippt oder hast du es diktiert?
Also das nächste diktiere ich dann, wenn das hier zum Erfolg wird, dann schreibe ich nie wieder selber. Dann kann das schön irgendjemand anders machen. Aber das musste ich tatsächlich per Hand tippen, mit diesen Fingern hier.
Okay.
Ging besser als gedacht. Vor allem, ich hatte dann das Problem, dass ich zu kurz war und mega Panik hatte. Und ich habe schon also wirklich dann drüber nachgedacht, mache ich jetzt, setze sich vor den Fernseher und gucke dann einfach eine Folge Desperate Housewives oder so, was mache ich jetzt noch? Aber ich hatte die Schriftgröße falsch eingestellt und es war alles cool. Aber es war wirklich, also es war so kurz davor, dass es ein Kapitel gibt, wo der Typ sich vor den Fernseher setzt und sagt, ja, und dann lief da so eine Folge Friends und dann kam Ross rein und dann ist das passiert. Aber das war sehr, sehr stressig. Aber sonst ging es eigentlich relativ gut mit dem Tippen und mit den Buchstaben.
Ja, ich dachte, man kann das mittlerweile einfach einsprechen Und dann schickt man das irgendwo hin und dann wird das
irgendwie ist das so, diese Sprache
übertragen.
Er hat sich auch nicht so durchgesetzt. Ich weiß schon, noch vor 20 Jahren hat mein Vater so ein Headset gekauft und gesagt, mein Sohn, jetzt ist die Zukunft hier. Wir müssen unsere knubbeligen Stummelfingern endlich nicht mehr verwenden, sondern können jetzt Texte sprechen. Dann habe ich mich vor den Computer gesetzt und gesprochen. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Mittlerweile funktioniert es immer noch nicht so wirklich. Doch,
ich bin von den beiden Dingen bin ich so enttäuscht. Zukunft, einmal künstliche Intelligenz. Siri kann einen Scheißdreck, außer mich ausspielen, wirklich einen Scheißdreck. Und zweitens, fliegende Autos gibt's immer noch nicht.
Gar nichts. Warum Roboter?
Roboter auch nichts. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie geht die ganze Kraft, habe ich das Gefühl, in Staubsaugertechnologie.
Ja.
Ich hatte jetzt vor kurzem Geburtstag, ich habe mir einen Staubsauger gewünscht, weil ich der langweiligste Mensch der Welt bin. Und ich habe recherchiert und ich weiß nicht, was Dyson da abzieht in diesem Forschungslabor, aber es gibt Staubsauger ohne Kabel, Staubsauger ohne Beutel, Staubsauger mit Kernkraftantrieb, Staubsauger mit Solarantrieb. Aus irgendeinem Grund fließt, glaube ich, all die Energie, die eigentlich in so fliegende Autos fließen soll, in Staubsaugertechnologie.
Ja, irgendwie liegt die Priorität falsch. Ich habe jetzt auch zu Weihnachten sich meine Mutter eine elektrische Zahnbürste gekauft. Und dann habe ich mal nach elektrischen Zahnbürsten gekauft. Und es ist echt wirklich schwer, eine elektrische Zahnbürste zu finden, die einfach nur vibriert, wenn man sie anmacht. Die haben alle wirklich? Schon so Yoga-Modus mit Piep, wenn man ein- und ausatmen muss und verschiedene Putzgänge und so. Und das ist wirklich der halbe Da Vinci-Code, steckt in diesen Zahnbürsten drin irgendwie so, wo da irgendwie die Hochtechnologie mit drin
ist. Ich mag das nicht. Ich mag keine elektrischen Zahnbürsten.
Ich auch nicht.
Ich kann das. Ich kann die kitzeln und die sind so aggressiv irgendwie.
Ich weiß noch, ich hatte mal als Kind eine elektrische Zahnbürste und weil ich aber sehr faul bin, ist dann irgendwann die Batterie ausgegangen. Und dann hat mich die Zahnärztin gefragt, und putzt ihr auch regelmäßig die Zähne? Ja. Und hast du eine elektrische oder eine normale Zahnbürste? Und dann habe ich gesagt, ich habe eine elektrische Zahnbürste, aber da ist die Batterie leer und ich benutze sie wie eine normale Zahnbürste. Und das war das erste Mal im Leben, dass mich ein Erwachsener angeguckt hat mit so einem, wie fucking dumm kann man eigentlich sein? Was bist du eigentlich
für? Aber das ist eigentlich ganz lustig. Das ist, es gibt hier diesen Gag von Mitch Hedberg, der sagt, eine Rolltreppe kann nie kaputt gehen, sie kann nur eine Treppe werden.
Ja.
Und so ist es auch mit einer elektrischen Zahnbürste. Kann nie kaputt werden, ist einfach nur eine normale Zahnbürste.
Ja, das ist wie wenn du ein ferngesteuertes Auto hast, aber damit ganz mit deiner Hand spielst normal, wo man sich einfach denkt, wie dumm kann man sein?
Ich glaube, das schön, dass du wieder da bist.
Halt. Hallo, Katjana. Dankeschön, ja, ich bin wieder da. Ja, ich war kurz weg.
Ich glaube, das ist, womit Forscher prokrastinieren. Also wenn die halt so, keine Ahnung, Corona ist jetzt schon stressig. Ja, wie war das denn mit Zahnbürsten? Können wir da nicht noch was einbauen? Mhm. Ich glaube, so läuft das. Das genau die Dinge sind, mit denen die prokrastinieren. Und ich habe auch eine Zahnbürste, die leuchtet, wenn man zu doll aufdrückt. Und ich dachte, cool, jetzt höre ich auf, zu doll aufzudrücken. Jetzt habe ich aber einfach eine Zahnbürste, die dauernd leuchtet.
Es ist ja, ist es nicht ein Problem, dass nicht die stärksten Köpfe unserer Welt nicht an den wichtigsten Problemen arbeiten? Also so wie Einstein oder so. Der war der Beste und der hatte Physik so. Geil, da kann man Fortschritte machen, fliegt auf den Mond, cool. Aber kann ja sein, dass die momentan die stärksten Köpfe der Welt jetzt nichts gegen diese bestimmten Fächer, aber halt vielleicht irgendwie in der Zahnbürstenforschung oder irgendwie in der, ja, keine Ahnung, Forstwirtschaft oder so hin, wo jetzt nicht die großen Durchbrüche möglich sind, wohingegen die Physik wieder versauert. Müsste man das nicht umsortieren?
Ja, ich glaube halt wirklich, Dyson kauft die alle auf. Dyson hat so Scouts, die in verschiedenen Unis rumlaufen und dann die schlauesten Köpfe so abgreifen, weil sie in so einem Trenchcoat mit so einem Hut und so einer Sonnenbrille auf, nähern die sich dann den Leuten im Physikkurs und den Klassenbesten greifen die sich ab und sagen, sag mal, hätten sie Interesse an einer Zukunft in der Staubsaugerwirtschaft?
Ich meine, es ist ja natürlich
Durchbrüche gut gebrauchen.
Sehr für die Menschheit natürlich gefährlich, wenn du zu viele Ressourcen in Staubsauger steckst. Weil irgendwann hast du vielleicht Staubsauger, der so kräftig oder groß oder mächtig ist, dass er vielleicht sogar das gesamte Universum einfach einsaugt. Und dann haben wir ein riesiges Problem.
Ja, aber auf der anderen Seite ist, finde ich, Staubsauger ist schon fast der wichtigste Gegenstand, in dem man, also in was würdest
du. Aber wir sind durch.
Nee.
Aber wir sind doch durch mit Staubsaugern.
Ich weiß nicht, da geht immer noch ein bisschen was. Also.
Aber was soll danach gehen? Also, das saugt Staub ein. Also, unsere Bedürfnisse sind gedeckt. Das ist wie in so Computerspielen bei diesen Entwicklungsbäumen. Wir sind halt am Ende. Es reicht. Ich brauche keinen Staubsauger, der mir das Gute-Nacht-Lied vorsingt.
Allein, dass ich noch irgendwie zum Staub hin muss und dann da irgendwie den da in die Ecke rüsseln muss. Nein, ich will da, dass ich den im Nebenraum anmache, der Staubsauger, und sofort die gesamte Wohnung staubfrei.
Ja, ich finde auch, dass es gerade im Bereich Power kann da noch mehr passieren. Ich habe festgestellt, dass immer noch die Staubsauger nicht die Saugkraft haben, die ich mir vorstelle.
Ja.
Weil es gibt oft genug noch Situationen in der Wohnung, wo du dann nochmal nachhelfen musst. Das sehe ich nicht ein.
Nee.
Wenn ich schon staubsauge, dann muss der Staubsauger auch staubsaugen.
Ja.
Und sind wir ehrlich, wir saugen ja nicht Staub.
Nee.
Das ist ja ein falsches Label. Wir saugen ja alles. Und ich will, dass der im Zweifelsfall, keine Ahnung, auch ein paar alte Schuhe, die da im Weg stehen, Da soll der intelligent drauf reagieren.
Ich habe auch keinen Bock mehr auf die Staubsaugerbeutel. Ich will ehrlich gesagt, dass es in jeder Wohnung einen Anschluss gibt, wo du einfach den Schlauch direkt an die Wand andrehst, direkt an die Wand anschließt und dann einfach alles wegsaugst und das wird halt...
Du siehst es nie wieder.
Weg, es ist weg. Niemand weiß, wo es ist und dann kannst du halt auch irgendwie so kleinere Sachen einsaugen, die sind weg. Ich will nicht den Staubbeutel, sondern ich habe Stauballergie, das ist das Schlimmste. So, sondern es soll einfach angeschlossen werden wie so eine Art Müllschredder, aber halt mit Rüssel. Und dann kannst du alles sofort wegsaugen und es ist auch weg.
Ganz kurze Frage. Wenn am Sonntag Wahlen wären, wen würdet ihr wählen?
Wer auch immer verspricht, mit Staubsaugern ein bisschen weiter zu gehen, den würde ich wählen. Ist Katja wieder weg? Sorry, ich sehe es wieder nicht.
Ich glaube, sie wurde eingesaugt. Sie ist weg. Sie ist schon im anderen Universum. Vielleicht vielleicht wurde unser gesamtes Universum ja schon mal eingesaugt und wir sind gerade schon im Staubsauger einer weiterentwickelten Lebensform.
Ist ein schwarzes Loch nicht ein richtig guter Staubsauger?
Ja, vielleicht ist das die Dyson-Technologie der Zukunft.
Kann man da nicht unser Müll reintun eigentlich? Ist das nicht eine Lösung? Einfach Atommüll, was auch immer. Wobei das auch, also klingt jetzt wie der Plot eines sehr schlechten Science-Fiction-Films, aber man kann ja auch bestimmt schwarze Löcher herstellen. Und dann stellt man einfach eins so ein paar Kilometer von der Erde entfernt her und da kann dann alles rein.
Mich würde jetzt mal interessieren,
nicht, was da schiefgehen
sollte. Du kennst dich doch mit sowas bestimmt aus, aber so ein schwarzes Loch, das hat ja die Saugkraft, sag ich mal, von 10 bis 15 Dysons.
Ja, ungefähr, in der großen Ordnung, ja.
Gut, und das kann ja alles einsaugen.
Ja.
Stoppt das jemals oder saugt es immer?
Nee, das saugt immer.
Okay, also wenn es immer saugt und es saugt Galaxien und dunkle Materie und die Venus und es saugt alles ein.
Ja.
Ist es dann nicht nur eine Frage der Zeit?
Ja.
Bis wir auch eingesaugt werden.
Ja, vielen Dank für Ihre Frage, Herr Gade. Und in der Tat ist das eine Angst, mit der wir uns täglich rumschlagen. Also wir haben eine große, große Sorge in unserem Institut. Und wir starren auf die Daten, auf die Bilder und kommen aus der Angst nicht heraus. Die Panik lähmt uns. Und wir entwickeln neue Teleskope, um in dieses schwarze Loch hineinzuschauen. Aber es ist nur schwarzer Abyss. Und wir sind primär damit beschäftigt, uns Sorgen zu machen, tatsächlich, über genau diese Angst. Herr Gade, von daher, das ist eine große Gefahr und kann gut sein. Also ich weiß nicht, innerhalb der nächsten 20, 30 Minuten kann alles vorbei sein.
Dazu ganz kurz jetzt eine noch die Frage. Herr Bakshi, wie lange reicht Ihr Akku noch?
Ich gucke mal kurz. Na, wir sind noch gut. Wir sind noch gut.
Katjana, da bist du ja wieder. Was ist da los?
Das ist ja einfach der Chaos.
Entschuldigung, ich musste kurz raus, noch mal ein bisschen Klavier spielen und stimmen für später. Aber jetzt bin ich wieder da. Ich freue mich. Tut mir leid.
Wir waren gerade beim Thema Staubsauger.
Unannehmlichkeiten, die ich vorbereitet habe. Staubsauger, ich habe jetzt wirklich Staubsauger?
Ja.
Ich habe 8 Monate für die billigere Version von einem Dyson. Und jetzt haben wir einen Dyson. Und ich musste 8 Monate lang zu jedem Nachbar immer abwechselnd hingehen und sagen, es tut mir wahnsinnig leid, könnte ich Ihren Staubsauger ausleihen? Also ich weiß jeden Staubsauger von dem ganzen Haus.
Oh, es gibt nichts Unangenehmeres, als sich bei Nachbarn was auszuleihen.
Super unangenehm. Ja, das würde ich nie machen.
Aber weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich habe ich habe auch eine Putzfrau. Dann war es immer so, meine Putzfrau braucht den Staubsauger.
Okay.
Dann kam ich total ganz unangenehm rüber.
Okay, so, ich habe auch eine Reinigungskraft. Und wisst ihr, was richtig unangenehm ist? Normalerweise ist die Reinigungskraft natürlich dann gewesen, wenn alle außer Haus sind. Aber jetzt ist es halt so, dass du ja nirgendwo hingehst und Homeoffice und Homeschooling, bla bla bla. Und das heißt, die macht dann halt sauber, während alle zu Hause sind.
Mhm.
Und das ist richtig unangenehm.
Auch so mit Füße hoch, wenn man auf der Couch
naja, aber es ist schon
da muss man so demütigend die Füße hoch, damit sie da putzen kann und so.
Ich weiß nicht.
Das ist schlimm.
Ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich irgendwie schlecht. Ich meine, das ist eine herzensgute Frau, die schon ganz lange bei uns und alles ist super. Aber es ist irgendwie so, ich ein bisschen Schuld schwingt immer mit. Jemanden zu
aber
bezahlen.
Aber du darfst nicht noch mehr Unordnung kreieren, während sie putzt. Das ist schon, das darf
ja, aber halt genau solche Situationen entstehen ja. Sie wischt gerade die Diele und du musst aber halt durch, weil halt irgendwas ist. Oder noch schlimmer ist es, wenn du weißt, du gehst aufs Klo und du weißt halt, Naja, das muss noch sauber gemacht, das wird noch sauber gemacht. Ich meine, das ist doch so.
Das ist doch einfach. Es wäre noch schlimmer, wenn sie gerade sauber gemacht hat und du dann so richtig schön dich da drauf setzt.
Und dann gehst du
deine Arbeit
so
ist nichts wert.
Da müsste jetzt noch mal kurz nachgebessert werden.
Ich
habe aber was Schlimmes gemacht. Und zwar habe ich aus Versehen, also weil ich mag meine Putzfrau, die Frau sehr, sehr gerne, aber unser wir sprechen nicht so ganz, also ich kann ja nicht so richtig Deutsch und sie auch nicht und deswegen verstehen wir uns nicht so richtig. Aber ich habe letztens dann ihren Bild von mir im Urlaub geschickt, weil ich gesagt habe so, ja, du musst heute nicht kommen, wir sind im Urlaub. And I thought, I shouldn't do that. That felt really bad.
So mit so einem Cocktail am Traumstrand. Es ist okay, wenn du heute nicht putzt bei uns.
Ja, wirklich. Also es war jetzt vor. But we're super happy and rich. Ja.
Ah, ich finde das extrem unangenehm. Ich war mal, haben wir eine Zeit lang in Köln gedreht und dann haben wir alle so Apartments bekommen, die ganzen Darsteller. Und da war das tatsächlich so angelegt, dass einmal in der Woche auch jemand kam zum Putzen und wir aber nicht immer da an den Tagen gedreht haben, so dass ich auch manchmal da war. Und ich wusste das immer schon, dass jeden Montag jemand kommt und ich wollte da aber ausschlafen und habe dann immer außen an die Tür hingehängt, Hilfe, ich bin hier drin, bitte kommen Sie nicht rein. War denen völlig egal, jedes Mal reingekommen, bis ich irgendwann wirklich angefangen habe, meine Stühle vor die Tür zu schieben, weil ich einfach ausschlafen wollte und nicht, dass da jemand reinkommt. Und ich weiß noch, wie ich eines Tages aufgewacht bin zu dem Geräusch, wie jemand gewaltsam die Stühle vor
meine Tür... Ich muss da rein!
Und ich wach auf und nichts konnte die Person aufhalten. Nichts. Ich habe da wirklich schildernd vorne dran gemacht mit so einer Hand. Ich dachte so, stopp, hier weg! Und das war denen völlig egal. Also die werden da durch die Tür gebrochen, wenn es nötig gewesen wäre. Ganz furchtbar.
Du hast eine Hand gemalt?
Ich habe eine Hand gemalt, ja. Was soll man denn sonst malen, wenn man jemanden unabhängig von Sprachbarrieren darstellen möchte,
vielleicht
dass man...
Vielleicht legt er dessen High Five.
Ich komm rein. Nein, deswegen nennt man
ja
Link.
So hat ich's gelesen.
High Five ist rechte Hand, linke Hand ist bleib draußen.
Ich mal eine Hand.
Ja, was würdest du denn malen?
Eine Hand.
So.
Ja, so zwei Arme, die so machen.
So ein Staubsauger, der durchgeht, so wie das Ghostbusters-Zeichen. So halt.
Ich kann keinen Staubsauger malen, Eddie,
das
überschreibt das
stimmt.
Man nicht. Das
oder vergessen. Du machst so ein Bild von, wie du Sex hast oder sowas. Vielleicht ist das...
Ja.
Okay, aber weiter, sehr Katjana. Das interessiert
so
mich, die Story, wie die weitergeht.
Ja.
Nee, du nimmst so Sexgeräusche auf abends, bevor du noch nicht schläfen gehst. So, und dann machst du das auf Dauerschleife einfach rein mit diesem Bild von zwei Leuten, die Sex haben, und dann kommen sie nicht rein.
Mhm. Ja, gute Idee. Hätte ich vor 7 Jahren machen sollen, jetzt ist es zu spät. Ne?
Ist ein Riesenproblem, dass man nicht weiß, wenn man so Atommüllendlager baut und so, die halt 1000 Jahre halten müssen.
Ja.
Sondern wie sagen wir Leuten in 10.000 Jahren, dass man da nicht rein soll? Und es gab Wettbewerbe und richtig, also staatliche Institutionen, die sich damit beschäftigen.
Und worauf haben sie sich geeinigt?
Piktogramme. Ich glaube, eine Hand, tatsächlich so eine Hand.
Ja.
Einfach so eine Hand. Darauf haben sie sich, glaube ich, geeinigt. Das mit den Sexgeräuschen war, glaube ich, auf Platz 2.
Und die Leute in 200 Jahren einfach High Five, so schön die Endlager. High Five.
Yeah.
Was waren das für Apartments? Also das war ein Zimmer?
Ja, jeder hatte ein Zimmer. Das war jetzt halt so ein Gebäude, wo verschiedene Apartments drin sind, wie ein Hotel, in dem man halt länger wohnt. So für den Drehzeitraum halt so ein paar Wochen und dann waren die in den Apartments. Und es hat nicht jeder jeden Tag gedreht und dann waren die halt offen. Und ich habe immer nur versucht, die Tür zuzuhalten. Einfach so, nein!
Okay, wir machen eine ganz kurze Pause, wir machen eine ganz kurze Werbung und dann sind wir gleich zurück mit weiteren fantastischen Geschichten. Bis gleich. So, willkommen zurück bei Almost Daily. Heute bei uns zu Gast Katjana Gerz und Tarkan Bakci. Oh, er ist weg.
Der ist einfach nicht mehr. Ich dachte, wir könnten jetzt mal kurz Pause. Du hast gesagt, wir machen eine Pause.
Da ist er wieder. Ja, aber es ist ja eine Aufzeichnung. Wir machen ja nicht wirklich eine Pause. Hi, Tarkan.
Ja, ich weiß, sag mal, aber vielleicht hätte man die...
Was denn?
Aber es geht ja wieder. Katja, du bist wieder recht flüssig und on. Oder ist es immer noch verzögert? Sag mal, wenn ich H sage, sag auch mal H.
Es ist immer noch verzögert. Ha, zusammen, nochmal.
Warte, 3, 2, 1, ha.
Ha.
Das ist wie, wie Stadtlandfluss.
Jesus.
Ach, Katjana, Mensch.
Ach, Katjana, oh, Mensch, nein.
Hey. Ach, Katjana, ist doch gar nicht schlimm. Hey, das ist doch Musik, die Musik eh niemand. Nein, es passiert doch nichts. Es ist alles gut.
Ey, Katjana, ich habe nur eine Frage.
Ach, Maus.
Ach, Katjana.
Ach, Mann.
Hast du einen Spitznamen, Katjana?
Kaki.
Was? Haki?
Das ist mein Spitzname.
Kaki.
Haki.
Ja?
Okay. Gott.
Ich glaube, Etienne versucht gerade rauszufinden, was sein Passwort ist. Er hat schon alles durch.
Tarkan, hast du einen Spitznamen?
Auch Taki.
Das ist ja verrückt, oder? Das ist ein Zufall.
Es gibt oft, leider, ist anstrengend, wenn wir zusammen unterwegs
aber
sind.
Aber jetzt im Ernst, Taki?
Ah, nee, ich habe nicht so wirklich
Kaki.
Einen Spitznamen.
Kacke, Kaki.
Ach, Kaki.
Ah.
Ja.
Ganz kurz.
Hört sich an wie Kacke, aber ist nicht mein Lieblings.
Das habe ich mir fast gedacht. Tarkan, ganz kurz, du, als du das Buch geschrieben hast, es gibt ja immer, was ich am liebsten lese eigentlich bei den Büchern, hauptsächlich lese ich das, ist der Bereich über den Autoren. Mhm. Immer so dieses Bild und dann immer so noch ein Text, irgendwie lebt vierfach geschieden, zurückgezogen im Schwarzwälder Wald und genießt seine Hobbys.
Also im Schwarzwald.
Im Schwarzwald und sowas. Wer schreibt dieses über den Autoren und was hast du bei dir geschrieben?
Ich glaube, das darf man selber entscheiden. Ich habe gesagt, der Verlag darf das gern machen, soll es mir dann einfach nur schicken, dass ich dann rübergucke und sage, nee, das nicht, das ist okay. Aber ich glaube, das darf man selber entscheiden. Also man darf theoretisch auch seinen Text selber schreiben. Und ich habe mehrere Fotos mitgeschickt. Und also auch, dann kam nichts zurück und dann noch mehrmals wieder Fotos mitgeschickt. Ich dachte halt, wenn die nicht sagen, wir nehmen das, dann wollen die halt mehr. Und so nach 4, 5 Mails hieß es irgendwann, sorry, wir werden kein Foto drucken. Danke, dass du es immer wieder versuchst und vorschlägst, aber wir werden kein Foto drucken. Das heißt, aus deren Perspektive sah es so aus, als würde ich unbedingt ein Foto da drin haben wollen. Aber war natürlich nicht so. Und über den Autor hier ist am Ende, und ich kann mal vorlesen, der Autor. Tarkan Bakci, 1995. Mag Florentin Will, Etienne Gardier und Katjana Gerz besonders gerne und schätzt die Zeit mit ihnen. In jeglichen Discord-Calls, egal wie Zeit verzögert oder wie chaotisch es auch wirken mag. Und hat eine sehr starke Meinung zu Staubsaugern, die hier aber nicht weiter erörtert werden soll.
Oh,
das habe ich dann schön bei mir reinschreiben lassen tatsächlich.
Wow.
Das
ist
schön. Sag mal,
wie krass. Das ist ja voll krass, dass das ja auch so zu uns jetzt gerade passt, oder? That's crazy.
Ich habe das Buch tatsächlich geschrieben mit der Hoffnung, dass das hier mal passiert. Also.
Aber ich find's tatsächlich schade, dass bei dir kein Bild drin ist, weil das wäre für mich der einzige Anreiz, ein Buch zu schreiben,
um dass möglichst ein Bild von dir drin ist.
Groß ein Bild von mir ist und
ein
dann
Bild von mir drin haben.
Und dann würde ich mich in die U-Bahn setzen und schön mein eigenes Buch aufmachen mit derselben Pose wie auf dem Bild.
Das ist er doch.
Auf dem Deck da drauf ist, damit Leute mich denken, liest der gerade sein eigenes Buch und dann immer so. Ja. Jeder sieht es einfach mein eigenes
Buch. Ich will immer noch das Florentin Ulf Kotte Buch schreiben. Die Solarlüge. Mehrmals gepitcht, nie gemacht. Das Buch, wo es umgeht, dass
die Solarlüge.
Ja, das ist aber ein eher geheimes Projekt, Tarkan. Die Idee ist, dass das nicht niemand weiß, dass es von uns ist, aber vielleicht kommt da noch was. Halte die Augen offen.
Okay, ich bin gespannt. Aber vielleicht erzählst du uns erstmal, Tarkan, worum es in deinem Buch geht. Nein, du sagst jetzt nicht um die Erfindung des Dosenöffners, wie du es schon mal irgendwo anders gesagt hast, sondern du erzählst jetzt mal wirklich, worum es denn da geht in dieser Geschichte. Das ist nämlich eine sehr herzerwärmende Geschichte.
Ja, das war gar nicht geplant. Ich wollte eigentlich erst über irgendwie Dinos oder Science-Fiction-Kram schreiben oder so. Aber hab gemerkt, irgendwie, das funktioniert nicht so ganz, wenn ich da mir irgendwas aus den Fingern sauge, was gar nichts mit mir zu tun hat. Und dann habe ich halt überlegt, was weiß ich denn? Was habe ich denn so in den letzten 8 Jahren erlebt? Und ich war Lokaljournalist. Und das ist mir irgendwie als erstes eingefallen, dass ich Lokaljournalist war. Und habe überlegt, darüber ein Buch wäre auch ganz cool. Das ist ungefähr 3 Jahre passiert, bevor irgendwas mit Buch passiert ist. Das war nur so, wenn ich mal ein Buch schreiben würde. Und dann habe ich irgendwann Kurzgeschichten geschrieben, die ich total toll fand, die ich verkaufen wollte. Und habe ich mich mit einem Verlag getroffen und dachte, jetzt verkaufe ich die Kurzgeschichten. Und dann meinten die, ja, die Kurzgeschichten, das wissen wir beide. Das wird nichts. Aber hast du nicht eine Romanidee? Und in dem Moment kann man natürlich nicht sagen, nee, lass mich noch mal nachdenken. In dem Moment habe ich gesagt, ja, natürlich, ich habe einen halbfertigen Roman zu Hause liegen und habe dann aus meinem Hintergrund da irgendwie Sachen rausgekramt aus meinem Hinterkopf. Und da war dann halt der eine Gedanke, den ich zu Lokaljournalismus mal hatte. Da habe ich den gepitcht und gesagt, das ist ein junger Lokaljournalist und der ist in einer Lokalzeitung und der weiß nicht, worüber er schreiben soll. Und dann kommt eine Frau, die hat den Dosenöffner erfunden und dann will er darüber schreiben. Und genau das ist das Buch geworden, tatsächlich. Also das war so die, das ist so die Handlung. Und dann wurde die Handlung beim Schreiben durch sehr viel Persönliches gefüllt. Also mit den letzten 8 Jahren meines Lebens, was so an Erkenntnis bei rumgekommen ist, was so an auch trauriger Erkenntnis bei rumgekommen ist. Ich war ein sehr ehrgeiziger Mensch, wirklich sehr, sehr ehrgeiziger Mensch, bis ich irgendwann gemerkt habe, das ist alles, das ist eine Sackgasse. So als wenn man für einen Spitzensport trainiert und dann merkt, dass es den nicht gibt. Und das alles steckt dann da in dieser Geschichte mit der Frau, die den Dosenöffner erfunden hat und den Lokaljournalisten. Das war sehr schlecht, weil ich habe versucht, nicht zu spoilern. Das ist eine sehr geradlinige Geschichte. Deswegen bin ich ein bisschen geschwommen. Kann ich nochmal reinkommen?
Aber ich finde das interessant, was du sagst wegen dem Ehrgeiz. Also du hast selber über dich festgestellt, dass du zu ehrgeizig warst. Ich meine, du bist ja noch jung. So eine Erkenntnis schon in so jungen Jahren, das ist aber schon. Außerdem ist ja Ehrgeiz auch gar nicht so schlimm, oder?
Ja, also ich träume immer noch davon, irgendwann mal in einem Discord-Call zu sein, wo irgendwie alles klappt und im Hintergrund. Liebe Grüße an den Freund.
Entschuldigung.
Ich habe eben in der Werbepause meiner Mutter gesagt, sie soll bitte ein bisschen leiser sein, weil sie buchstäblich nebenan duscht. Es ist. Und Podcast hört. Und man hört es hundertprozentig auf meiner Aufnahme im Hintergrund. Podcast über türkische Podcasts.
Katjana stirbt 1000 Tode. Aber noch lustiger wäre das, wenn das die Putzfrau wäre. Über die Katjana eben noch geredet hat.
Ich mache jetzt gleich auch mal ein Foto von wie das hier alles aussieht. Und dann können wir das kurz hochladen. Wenn ihr seht, wie viel Mühe ich mir mache. Es ist so viel Mühe dran. Und es ist alles für den Arsch. Es ist so scheiße.
Hey, aber es ist genau die Erkenntnis, die ich hatte irgendwann. Also Ehrgeiz ist vielleicht das falsche Wort. Verbissen. Ich war sehr, sehr verbissen.
Aber sehr in Bezug auf was?
Alles. Alles. Ich bin durch die Welt gelaufen und hab gedacht, alle haben was Besseres als ich. Alle sind besser als ich und ich muss mich in den Arsch beißen und ich muss weitermachen und schneller. Und es gibt irgendeinen Punkt, an dem alle anderen sind, nur ich noch nicht. Und ich muss
diesen
Punkt
erreichen. Sagt der Typ, der mit 26 ein Buch rausgebracht hat.
Ja, aber es hat, also wenn man denkt, okay, er hat mit 26 ein Buch rausgebracht, das ist der Punkt, an den ich hin muss, jetzt wäre ich glücklich, dann bringst du mit 26 ein Buch raus und merkst, ja, irgendwie füllt das die innere Leere nicht so. Also das ist genau das.
Also genau, ich habe 26 in Internetforen geschrieben, was mir an weiß ich nicht, Final Fantasy VII am Oberboss nicht gefällt.
Also und wahrscheinlich hat es das wirklich ihre Leben. Es war wirklich, also, genau der Punkt, dass man
aber
denkt,
fühlst du dich jetzt besser?
Nein, eben, aber das ist das Gute.
Wen meinst also du? Das,
okay, das ist das Gute. Also, wenn ich jetzt mit 15 hingucken würde, würde ich denken, ja, cool, mit 26 das Buch geschrieben, er hat es geschafft, aber weil ich ja jetzt weiß, dass das nicht die richtige Erwartungshaltung ist, fühle ich mich ganz normal, fühle ich mich ganz gut, ob ich jetzt das Buch geschrieben habe oder nicht, ob es jetzt gut ankommt oder nicht, wird dann nicht mehr so wichtig, weil wenn man sich von solchen Dingen abhängig macht, das habe ich als 26-jähriger Dalai Lama rausgefunden, ist das eine Sackgasse.
Hast du schon mal was von Drogen gehört?
Darum geht's im Buch 2 dann.
Okay.
Ja, Katjana, erklär mal ein bisschen.
Ooh, they're good. You don't have to write any books for drugs.
Ja, ja. Du brauchst keine Werbung für Drogen. So.
Ich glaube, den Drogen geht's gut. Ich glaube, die brauchen keinen Shoutout.
Ja, aber ich frage das natürlich deshalb, weil ich immer bei mir zum Beispiel immer das Gefühl, ich zu wenig Ehrgeiz habe. Also im Sinne von, das ist auch so eine latente Faulheit, glaube ich. Einfach Ehrgeiz und Faulheit, schließt sich das aus? Schon ein bisschen, oder? Oder kann man ehrgeizig sein und faul?
Ja, ich glaube schon. Es gibt ja so dieses Steve Jobs-Format, dass er lieber faule Leute einstellt, weil die cleverere Lösungen finden, ihre Aufgaben zu machen, weil sie möglichst wenig Energie investieren wollen. Deswegen suchen sie sich so Shortcuts.
Wobei Steve Jobs auch gesagt hat, dass er Chemotherapie nicht möchte und das mit Veganismus klärt. Also ich weiß nicht, ob 100%
genau, der
Dinge, Steve Jobs sagt,
ja, man muss es aufwiegen,
ob die zutreffen.
Aber ich glaube, es kann schon sein, dass man ehrgeizig und faul ist und das sind dann vielleicht die wahren Genies, die dann gerade irgendwie alles anders machen, um möglichst faul sein zu können, um dann an ihr Ziel zu kommen. Aber es ist schwierig.
Ja, ich glaube, Ehrgeiz ist, also war gar nicht so gemeint, dass Ehrgeiz negativ ist oder dass es negativ ist, dass ich bin ja immer noch ehrgeizig, aber dass man das persönliche Glück davon abhängig macht, Dinge zu erreichen, ist, glaube ich, das. Also so wie als hätte man so eine Checklist.
Das ja, ist, auf der anderen Seite musst du doch auch nach Dingen. Du musst ja auch nach Dingen streben im Leben. Also irgendwie musst du dir ja, also es muss ja jetzt nicht unbedingt finanzieller oder beruflicher Erfolg oder so sein, aber du musst, also ich denke, du musst nach irgendwas doch auch streben, irgendwo hin. Oder bist du so jemand, der sich einfach nur treiben lassen kann? Seid ihr so Leute, die einfach sagen, oh, ich lebe einfach den Tag hinein. Hauptsache heute ist es ein guter Tag und der Rest ist mir egal?
Also, nee, gar nicht.
Nee.
Man will doch auch irgendwo hin im Leben. Also ich weiß, keine Ahnung, oder nicht? Ich weiß es nicht. Das sind schwere Fragen, die hier beantworten.
Ich glaube aber, das Leben ist schon einfacher oder besser oder macht mehr Spaß, wenn man eine kleine Zielrichtung, also wenn man zielgerichtet lebt. Ich glaube, wenn man komplett wischiwaschi ist, ist es schwierig, sich zu orientieren. Und dadurch kann man, wird man vielleicht leicht irgendwie ins negative Denken reingezogen.
Also mit meiner 26-jährigen Lebenserfahrung und meinem unfassbaren Lebenswissen kann ich, glaube ich, dass es also genau das ist, dass man ja ein Ziel braucht und so, aber dass diese Ziele halt nicht sein dürfen, oh Gott, ich brauche 30.000 Follower und ab dem Punkt die Erwartungshaltung haben, dann bin ich glücklich, sondern dass die Ziele eher dafür da sind, dass man irgendwie einen Weg hat, den man gehen kann. Und der Weg, der ist dann das Ziel.
Oh, aber 30.000...
Gebt dem Mann doch ein Buch!
Dankeschön. Aber ich muss mich nochmal an der Stelle einhaken. Ich glaube, 30.000 würde mich schon, das finde ich schon
glücklich machen.
Also 30.000 ist schon, ist greifbar.
Das könnte, würde mich abfucken, 30.000, ganz ehrlich. Das würde mich richtig abfucken. Aber das ist echt, ey, ich weiß nicht, ich finde, ihr seid alle voll viel krasser als das noch wir sind jetzt 10, 15 Jahre auseinander in manchen Fällen so. Und das habe ich auch beim Stefan hier Titzinger auch schon gesagt, so. Ich finde, ihr habt ein viel, ich weiß nicht, wo das ist, ob das Internet ist, dass ihr damit schon anders groß geworden seid, weil die Vergleichbarkeiten irgendwie anders sind oder so. Aber ihr seid so viel straighter als
das Wort, das zielorientierter. Du suchst, glaub ich. Das Wort, das du suchst, ist Kapitalismus, glaube ich. Ich glaube, ja. Dass, also mir wurde zumindest, ich wurde mit 6 eingeschult, ich hatte 12 Jahre, dann war ich fertig mit dem Abitur und dann sollte ich studieren. Und mir war immer das war immer so im Nacken, fuck, der Vergleich auf dem Arbeitsmarkt und finde ich irgendwie Anschluss und was machen die anderen.
Genau.
Genährt mit, ich mach mal das Handy auf, oh, alle anderen sind wesentlich besser und schneller als ich. Das ist so ein Bullshit-Kreislauf einfach.
Aber das meine ich ja, das hatte ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ja. Das war bei mir.
Ja, bei dir. Ja, 3 v. Chr. Konnte man sich halt auch noch mit 2 Taler ein ganzes Haus kaufen. Also natürlich war das anders.
Ja. Heute kriegst du für 2 Taler fast nichts mehr. Es ist ein Riesenproblem. Stimmt schon, ja.
Dafür kriegst du nicht mal mehr einen Staubsauger. Weißt du?
Ja. Nein, aber es ist auch so die Berufe, die wir jetzt hier alle haben. Also, das ist so, bei euch ist das noch so, das ist so Autor werden. Das war für mich, das war nicht realistisch. Ich hätte auch gar nicht gewusst, also überhaupt ein Buch zu schreiben. Natürlich, also das ist einfach wie das ist so, da gab's noch keine Bücher, als ich.
Pergament. Du hast dafür das deutsche Fernsehen revolutioniert. Du hast halt
auf einem anderen Bereich. Also erstens mal, das stimmt natürlich. Aber das ist ja reiner Zufall gewesen. Da steckte ja null Plan oder sowas. Aber
sagen alle immer Zufall. Da kannst du das Julian auch fragen. Ja, dann stand ich zufällig in Russland, das eine führte zu am anderen. So, klar,
ich hätte diesen Weg, ist immer Zufall. Ich hätte diesen Weg ja eingeschlagen, wenn ich gewusst hätte, dass es diesen Weg gibt. Ich habe Jura studiert, weil ich nicht wusste, was ich machen soll.
Du hast Jura studiert?
Ich habe Jura studiert, weil ich nicht wusste, was ich machen soll.
Wie lange?
Na, 3, 4 Semester.
So lange?
Ja, relativ. Ich habe viele Sachen studiert. Ich habe nochmal Amerikanistik studiert. Ich habe Sportwissenschaften studiert. Ich war so orientierungslos, bis das dann bei Giga eben war. Und und auch da die ganze Zeit immer so, ja, okay, das macht zwar schon jetzt Spaß, aber was will ich eigentlich mal beruflich machen? Was mache ich denn, wenn der ganze Spaß hier mal vorbei ist? Da kann ich ja schlecht irgendwo hingehen und sagen, ja, ich habe übrigens Videospiele im Fernsehen gespielt. Suchen Sie noch jemanden mit dieser Profession? So, also
mit
das
einem
ist so
leichten englischen Akzent kann ich auch irgendwelche Anwaltsszenen spielen als Sportler.
Suchen Sie vielleicht einen sehr sportlichen Anwalt.
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich
das ist halt so das Sammelbecken für alle, die irgendwo über anders durchgefallen sind. Das ist ja so wie beim Flipper irgendwie. So die oben, irgendwann bleibt man hängen und alle unten gehen in die Medien, die keine Ahnung haben, wo sie hinwollen, sammeln sich dann irgendwann da. Und dann machst du halt
ja,
irgendwie einen Stream oder einen Podcast oder so.
Warum nicht? Ich glaube, da hat Etienne ein bisschen recht, dass das jetzt nicht mehr ganz so absurd wirkt. Also als ich angefangen habe, irgendwie da zu sagen, was mache ich denn eigentlich? Da gab es ja Leute, an denen ich mich orientieren konnte. Zum Beispiel Etienne Gade, wo ich dachte, ja, wenn der Trottel das schafft,
genau, das dann kann ich das auch.
Und geschafft. Und das sind wir jetzt, also das ist schon sichtbarer, dass es überhaupt geht, was in Richtung moderieren oder schreiben oder was auch immer zu machen. Und vor allem der technische Widerstand ist halt auch ganz gering. Ja. Also damals musste man halt so seinen Computer selbst zusammenbauen. Jetzt drück ich auf eine iPhone-Taste. Oh, scheiße, stimmt.
Ja, aber,
tatsächlich ernst gemeint. Also, das soll ja kein Diss oder Witz sein. Ich meine, das ist ganz ernst, dass man jetzt einfach in den eigenen vier Wänden.
Es ist viel leichter, jetzt Sachen zu publizieren. So, klar. Aber ich meine, ich war ein riesen Harald Schmidt-Fan. Ich habe jede Folge geguckt, immer abends zum Einschlafen, dann am nächsten Tag völlig übermüdet in die Schule zu gehen. Aber ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, dass das ein realistisches Ziel ist oder dass da Autor zu werden. Das war irgendwie eine Welt, die war da, diese Fernsehwelt. Das war so ein abgeschirmter Bereich, wo du überhaupt nicht wusstest, was das ist, wie der funktioniert, wie man da überhaupt reinkommt, wo das ist so, das ist wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Zirkel, in den du einfach reingerufen wirst, beschworen wirst auf mystische Art oder so. Und das hat sich irgendwie schon geändert. Sicherlich auch durch die technischen Errungenschaften, wenn man es so will.
Und durch die Sichtbarkeit.
Ja. Da bin ich auch tatsächlich auch oft Leuten, die dann sagen so, ja, was soll ich denn machen, was soll ich denn studieren, um mal beim Fernsehen zu arbeiten, sage ich, nee, du musst einfach heute Abend noch einen Podcast anfangen, Twitch-Stream, YouTube-Kanal, kannst du alles machen. Und dann sagen die Leute, ja, ich würde lieber irgendwas mit einer Ausbildung machen. Und dann merkt man, ja, du willst es nicht wirklich. Jeder, der es will, der macht schon, weil du kannst es ohne viel Widerstand einfach machen.
Ja, und ich habe auch das Gefühl, also wir haben ja Glück, dass das einigermaßen ankommt, aber ich bin mir sehr sicher, wenn hier gerade keiner zuhören würde, wenn wir es trotzdem machen. Also es ist so, ja, das ist das, was ich meine mit dem Punkt und der Abhängigkeit. Dass wenn man denkt, ich will Autor werden, weil ich sehe einen Autor an, und auf Instagram habe ich den gesehen und der hat jetzt ein Buch verkauft und hat 20.000 Follower und ich will auch an diesem Punkt und deswegen schreibe ich jetzt ein Buch, dann wird das halt nichts. Aber wenn man halt gerne Bücher schreibt und sagt, ich setze mich dahinter und das Schreiben an sich ist ein Selbstzweck, dann hat man schon bessere Chancen, irgendwo hinzukommen. Aber dann ist es halt auch nicht mehr so viel wert, wie man dachte, sondern dann ist halt der Selbstzweck an sich schon das Erfüllende.
Aber du hast ja jetzt schon so ein bisschen angesprochen, dass du dich da auch in dem Verlag so ein bisschen nach deren Erwartungen gerichtet hast oder dir dachtest, okay, die wollen einen Roman und dann gehe ich da. Wie knallhart ist denn das Buchbusiness? Man hat ja wahrscheinlich immer so irgendwie Goethe mit seiner großen Feder vor Augen, aber wie knallhart, brutal auf Cash ausgerichtet ist eigentlich das Buchbusiness, Tarkan?
Ich hatte also wirklich, wirklich, wirklich Angst. Aber also denen ist alles egal, hatte ich das Gefühl, die haben mich einfach machen lassen. Wahrscheinlich waren die halt so beschäftigt mit den ganzen Rechtschreibfehlern, die ich da zwei Wochen lang, also jeden Tag irgendwie reingebaut habe. Aber das war tatsächlich gar nicht knallhart, also von meiner Perspektive aus zumindest. Die haben mich einfach machen lassen und dann durfte ich das schreiben und dann hieß es, ja, wir mögen's. Wir haben 1 Milliarde Rechtschreibfehler korrigiert. Übrigens, du heißt jetzt Tarkan Buckley und dann ging das. Ich glaube aber, es ist sehr hart, tatsächlich da reinzukommen. Weil ich hatte ja Glück, ich kannte Christian Huber, liebe Grüße an der Stelle, der ein Buch geschrieben hat und der mich vorgestellt hat. Und das ist halt wie so bei der Pate, so wenn man jemanden kennt, kommt man da relativ einfach rein, aber sonst muss man halt.
Aber du schuldest ihm halt jetzt auch was.
Ja? Ich habe keine rechte Hand mehr tatsächlich, also die ist jetzt weg und mein Erstgeborener, der gehört jetzt Christian auch. Aber ganz im Ernst, der ist auch ungefähr so alt wie you, Etienne. Also die Schuld, der lebt nicht mehr lang.
Und Luke Mockridge muss deine Figur.
Ich wollte es gerade sagen. Wann wird es verfilmt und wann spielt Luke die Hauptrolle?
Ja, es wird zeitverzögert aufgenommen. Das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, wann das hier ausgestrahlt wird. Jetzt gerade ist die erste Verkaufswoche. Ich bin einfach nur froh, wenn das irgendwer kauft. Es ist wirklich, wenn danach Luke Mockridge kommt, von mir aus. Aber jetzt gerade.
Wird es denn schon auch, hast du es denn als eingesprochen? als Hörspiel oder sowas?
Nee, also ich
wird das gemacht?
Halt auch beim Verlag? Keine Ahnung, seitdem ich das, seit der ersten Verkaufswoche meldet sich der Verlag nicht mehr. Die drücken mich immer weg aus irgendeinem Grund. Das weiß ich nicht, das müssen die Profis dann sagen und dann sage ich Bescheid. Also ich habe noch keine Infos. Ich glaube, das wird gemacht. Wenn ja, dann melde ich mich und frage, ob ich das einsprechen darf. Aber bisher habe ich noch nichts gehört.
Kannst du mal was zu dem Hauptcharakter sagen? Also nur, damit ich weiß, ob das Casting für mich in Frage kommt?
Ja, der heißt Timur Aslan, ist quasi ich in einer ein bisschen gespiegelten Variante. Also es könnte schon hinkommen.
Wie alt?
Naja, es kommt vielleicht nicht hin. Aber es gibt einen Nebencharakter, der heißt Old Shatterhand. Da sehe ich dich doch schon ein bisschen eher tatsächlich, muss ich sagen. Der Hauptcharakter ist Anfang 20, also der ist 20. Der hängt halt in der Lokalzeitung fest und hat genau das Gefühl, was wir hier gerade so ein bisschen umschrieben haben. Nämlich, fuck, alle anderen sind weiter.
Es ist aber tatsächlich so, dass also zum Beispiel Julia Becker, unsere Kollegin, hat ja auch ein fantastisches Buch geschrieben und da hat sie ja auch tatsächlich Freundinnen und Freunde von ihr verewigt in dem Buch als Figuren. Zum Beispiel eine Person, die wir auch alle kennen, die dann vorkommt. Und jetzt liest man natürlich solche Bücher aber mit so einem, okay, wurde ich verewigt? Bin ich als Figur drin? Ist Eddie irgendwo drin? Tarkan, kannst du vielleicht spoilern, ist jemand von uns als Figur verewigt in diesem Buch? Oder zumindest, wo man sich Charakterzüge ausgeliehen hat als Autor?
Von euch leider niemand tatsächlich, das tut mir sehr, sehr leid. Wobei, es gibt eine Katze, als ich die beschrieben habe, habe ich ein bisschen an dich gedacht, Florentin, tatsächlich.
Das freut mich, danke.
Aber ich habe so also versucht, komplett neu zu denken, also der Hauptcharakter wurde dann irgendwann ich, aber dachte ich, ja komm, dann wenigstens alle anderen Charaktere, was komplett originell ist. Ich glaube, das geht nicht. Hm. Also ich glaube, die sind alle so Komplikationen von verschiedenen Menschen, die ich sehe oder getroffen habe und Dinge, die ich mal gehört habe und so. Also ich glaube, da finden sich in nicht eine Person, sondern irgendwie fünf, die ich kenne, halt in einer Person wieder.
Das
ist unausweichlich.
Hat man auch so eine Paranoia beim Schreiben, dass man irgendwie ständig Sachen klaut irgendwie, dass man jetzt dann sagt so, ja, und dann will der irgendwas machen und dann stellt der drei riesige Plakate vor der Stadt auf und so und schreibt sich, Alter, das ist eine geile Idee, schreibt es zu Ende und dann, fuck, klaut.
Ich habe eher die Paranoia, dass ich erwischt werde, ehrlich gesagt.
Ah ja.
Nee, da hatte ich tatsächlich nicht so große Angst, weil, also, wer ist denn dumm genug, über die Erfindung des Dosenöffners zu schreiben? Also das war wirklich so abwegig, dass ich dachte, ja komm, da brauche ich gar keine Sorgen haben. Aber ja, bei dem Part, wo die dann diesen Ring in den Vulkan schmeißen, habe ich das Gefühl, das habe ich schon mal gehört.
Mhm.
Und wo dann ja diese vier Freunde, die in einem Apartment zusammenleben in New York und Freunde sind.
Mhm.
Das kenne ich auch irgendwo her. Aber sonst keine Angst.
Der Pokerbeats, das sagt man so. Genau, er hatte mir damals erzählt bei seinem zweiten Roman, dass er eine gewisse Anzahl an Seiten, also er hat vertraglich festgelegt, dass er 133 Seiten schreiben muss. Und ich habe mir so überlegt, ist das schwer? Weil wenn du eine Geschichte schreibst und die ist einfach vorbei nach 130 Seiten, muss man die dann noch diese drei Seiten füllen? Oder hattest du auch eine gewisse Zahl, die du erreichen musstest?
Ich mag übrigens sehr, wie sich dieses Gespräch hier entwickelt, nämlich zu einem Interview über mich. Aber das war tatsächlich, also wirklich genau so, dass ich dachte, fuck, ich habe erstmal einfach die Geschichte geschrieben, fuck, im Vertrag steht, ich brauche mindestens ungefähr so viele Seiten, ich habe nicht genug. Und da habe ich dann
und am Ende noch so, und dann ist es vorbei und dann macht man noch so, ja und dann war ja nochmal, da kam die Katze.
Ja, oder so ein Satz, der eigentlich sagt, ja, und dann hat er ein bisschen was auf, ist er gesprungen, dann hat er sich in die Knie gebeugt, dann hat er Luft geholt. Nee, ich hatte großes Glück, ich habe die Schriftgröße viel zu klein eingestellt gehabt und ich war tatsächlich fast zu lang. Und dann war eher das Gegenteil das Problem. Aber ja, es gab so diesen einen Tag, wo ich gedacht habe, scheiße, ich muss eine Folge Family Guy.
Aber was heißt denn zu lang? Also ich meine, du, das ist doch dein Buch, da kann doch nicht einer sagen, ja, das ist zu lang, aber wenn die Geschichte, die du erzählen willst, halt so lang ist, dann ist sie halt so lang.
Ja, eben so war es dann auch. Also also es ist halt sehr viel Spielraum da.
Die
es
Blätter, kommt, glaub ich, auch von Verlag die Blätter. Zu Verlag
auch an. Also der Verlag war in dem Fall Ulstein total cool. Aber ich war auch, also es gibt halt so einen Spielraum, aber es liegt vor allem an den Herstellungsgründen. Also wenn man jetzt sagt, irgendwie, keine Ahnung, ich will ein Buch über die Solarlüge schreiben, dann ist es ein Sachbuch und dann guckt man sich an, wie sehen die letzten 30 erfolgreichen Sachbücher aus und die sind halt alle bestimmte Länge. Also das sind dann so Marketing-Sachen einfach. Und es ist ja immer noch, also es ist meine Geschichte, aber die muss ich ja auch irgendwie verkaufen. Es ist ja immer noch ein Teil des Jobs. Also es ist jetzt leider Teil der Kreativindustrie. Und deswegen muss man sich dem auch ein bisschen beugen. Aber ich hatte großes Glück. Der Verlag war super cool und ich habe einfach die Geschichte geschrieben, so lange wie ich wollte, und dann hat das gepasst.
Wer schreibt jetzt zum Abschluss als nächstes ein Buch?
Das ist so, du musst Tarkan jetzt den Blumenstrauß werfen oder so von, auf einen von uns.
Ich werf das Buch und wer es fängt, der darf's, der darf schreiben. Okay. Seid ihr ready?
Ja.
Ja.
Flonin hat's. Es wäre geil, wenn er jetzt eins da gehabt hätte.
Das wäre cool, wenn nichts gehabt hätte.
Würdest du dann irgendwas, also vielleicht schon wäre Quatsch.
Ja, ich habe halt so ein Limerick-Band irgendwie noch in der Schublade liegen, aber ich habe das Gefühl, der kommt gerade in dem aktuellen Markt nicht so gut
an. Kannst du kurz erklären für alle anderen, was ein Limerick-Band ist?
Ne, das ist ja so ein bisschen wie Poetry Slam, nur geschrieben.
So, dann sind wir jetzt auch am Ende mit Almost Daily.
Echt?
Was?
Hakan, dein Akku hat gehalten.
Mein Akku hat gehalten? Wow. Ja, ich bin total erstaunt. Das ist gut. Oh no.
Perfekt gespielt. And scene. Ja, ey, es war, die Zeit ist tatsächlich schon wieder um. Es war eine große Freude, euch alle wiederzusehen. Leider ein bisschen technisch schwierig. Der Flow ist natürlich, ne, gerade bei uns mit unserem Maschinengewehr-Humor, schwierig, dann da noch das alles einzuarbeiten. Aber ich finde, es ist uns ganz gut gelungen.
Ja, kann man im
Schnitt. Ihr schneidet das doch.
Na klar.
Perfekt aneinander. Dieser 3 Stunden Staubsauger-Part in der Mitte, vielleicht kann man den auch ein bisschen kürzen. Sonst war es sehr angenehm. Danke fürs Einladen. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut.
Ey, viel, viel Glück mit deinem Buch. Ab sofort im Handel. Die Erfindung des Dosenöffners. Da ist es nochmal. Übrigens ein sehr schönes Cover, finde ich.
Danke.
Also wirklich ein schönes. Fällt sofort auf. Sicherlich auch nicht unwichtig beim Buch rausbringen.
Und vielen Dank an Katjana.
Katjana, vielen Dank. Geht's dir gut?
Ja. Ich werde jetzt ein paar Stunden weinen, aber das ist okay. Nee, es tut mir wirklich wahnsinnig leid wegen der Verschiebung meiner Sprache. Aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und Tarkan, es war sehr schön, dich zu sehen. Und ich freue mich so wahnsinnig für deinen Erfolg. Und ja.
Dankeschön. Ich fände es cool, wenn wir auch mal privat, wir sehen uns immer, also auf Florentin, wir sehen uns immer nur bei so Interviewsachen.
Ja. Yeah.
Und dann jedes Mal, es war so schön, gäbe es doch nur irgendeine Möglichkeit, mal wieder zu sprechen. Leider gibt's die nicht.
Clubhouse, würde ich sagen. Ich mache einen auf, 19 Uhr kommt auf jeden Fall rein. Ja. Ich frage auch Arafat Abu Chaka und dann können wir einfach mal so ein kleines Q&A machen. Ja? Okay. Gut, das war's mit Almost Daily. Vielen Dank, Tarkan, vielen Dank, Katjana, vielen Dank, Florentin.
Vielen Dank, Eddie, dankeschön.
Und dankeschön. Ja, genau, abonnieren, liken, Glocke bimmeln und der ganze Kram. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Diese Folge Almost Daily wurde dir präsentiert von Pickup Schoko Hazelnut. Den Nussmann mögen.